freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf. Und eben, wie der Philipp gesagt hat, gesundheitlich war es mir nicht möglich anzureisen. Aber es ist doch schön, dass wir nicht in der ersten Kirche leben, wenn es auf diese Dinge ankommt. Damals wären es wahrscheinlich mehrere Tage gewesen oder ich hätte einen Brief geschrieben und der wäre vorgelesen worden. Jetzt haben wir diese technischen Möglichkeiten und ich freue mich einfach mit euch gemeinsam heute über ein nicht einfaches Thema nachzudenken. Kurz zu mir, ich bin 48 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Söhne, die sind 18 und 15. Das ist wirklich interessant zu erleben, wie sie langsam ihr eigenes Leben leben und wir von Eltern zu Beratern werden. Meine Frau kommt aus Indien. Es macht mich auch ein bisschen aus. Ich liebe es einfach, zwischen den Welten zu leben und in der Welt auch irgendwo auf eine gewisse Art zu Hause zu sein. Ich habe an verschiedenen Orten gelernt und gelebt, bin dann irgendwann in der Vineyard gelandet, über Berlin. Und dann bin ich in dem Missions-Team gelandet, von Vineyard Dach, das heißt von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben dort gemeinsam Partnerschaften, dieses Prinzip von Vineyard für Vineyard, sind wir in verschiedenen Ländern in Partnerschaften unterwegs. Aber wir machen auch gemeinsam Aktionen, wo wir Menschen helfen, die in Not geraten sind. Zum Beispiel eben auch in Stolberg. Und so habe ich den Philipp und einige aus der Gemeinde kennengelernt und lieben gelernt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deshalb bin ich auch wirklich traurig, dass ich heute nicht da sein kann. Teil dieser Aufgabe des Missions Teams ist es eben, schnell, unkompliziert zu helfen. Und das ist Teil meiner Geschichte gewesen, die ich jetzt, und ich nenne das wirklich eine Geschichte, und das ist eine intensive Geschichte, die ich jetzt mit den geflohenen Menschen aus der Ukraine habe. Ich kann mich daran erinnern, als wir abends am Fernseher waren, das waren meine Frau und mein jüngerer Sohn, die waren irgendwo nicht da. Und ich saß mit dem Jeremy, meinem älteren Sohn, dort. Und dann irgendwann kam diese Nachricht, man ist ja oft online, die russische Armee ist in der Ukraine einmarschiert. Und dann saßen wir dort bis 3 Uhr nachts und haben diese intensive Spannung mitbekommen, was das für uns bedeutet und was das für die Welt bedeutet. Und auch diesen Unglauben. Also ich habe immer noch geglaubt, dass das nicht sein kann. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass dieser Krieg immer mehr Ausnahmen angenommen hat, die dann ganz viele Menschen bewegt hat, aus ihrer Heimat fliehen zu müssen und sich auf den Weg zu begeben, in das Ungewisse, in etwas, das sie auf der einen Seite traumatisiert und schockiert und auf der anderen Seite dann in eine Unwissenheit hineinbringt, in einen Unglauben und auch nicht zu wissen, wohin es geht. Wir haben dann gemeinsam mit dem Missions-Team und mit der Vineyard-Leitung sehr schnell reagiert. Wir haben sofort gesagt, hey, wir müssen einen Aufruf machen, wir müssen helfen, wir müssen losziehen. Wir können das nicht einfach jetzt hier so für uns stehen lassen. Und eben, weil ich Teil des Missions-Teams bin und dazu noch bei der Partnerorganisation arbeite, das ist Logos, mit der wir auch hier in Stolberg zusammen Aktionen, Projekte, den Menschen helfen, Aktionen haben, den Menschen helfen, konnte ich eben in einen Flieger steigen. Ich bin nach Rumänien geflogen. Wir haben dort sofort Geld hinüberwiesen, haben Hilfsgüter gekauft, an die Grenze gebracht und dort den Menschen direkt in der Ukraine helfen können. Und dann bin ich nach Ungheni gefahren. Das ist eine Grenzstadt in Moldawien zu Rumänien. Dort haben wir eine Vineyard-Gemeinde. Wir haben in Moldawien mehrere Vineyard-Gemeinden, aber dort ist die größte Vineyard-Gemeinde. Dann bin ich nach Ungheni gefahren. Und dort haben die inzwischen schon ein Empfangszentrum für geflohene Menschen aufgebaut. In einem Hotel, die haben einfach Zimmer gemietet. Und dort waren teilweise 70 bis 90 Personen dort, die in diesem Hotel untergekommen sind, ein paar Tage Ruhe gefunden haben, sich orientieren konnten, auch überlegen konnten, was machen wir jetzt? Wir sind geflohen, alles ist kaputt. Oder wir sind auch aus Angst geflohen, dass alles kaputt wird. Und wohin gehen wir jetzt? Und viele dieser Menschen sind dann weitergereist nach Rumänien oder in den Westen. Ungefähr ein Viertel ist da geblieben in Moldawien. Das sagt man auch heute von den 400.000 Menschen, die aus der Ukraine nach Moldawien reingeflohen sind, sind ungefähr ein Viertel, 100.000 im Land geblieben. Also bin ich dort eben auch den Menschen direkt begegnet. Und daneben haben wir in Ungheni geflohenen Menschen, die in den Zügen waren, die teilweise 7, 8, 9 Stunden in den Zügen saßen, die wurden in verschiedenen Bahnhöfen in die Züge gebracht und sollten dann weiter in den Westen gefahren werden, die sind dort stecken geblieben und die hatten dort nichts zu trinken und nichts zu essen. Das hat unser Team vor Ort, das ist der Tudor und als Hauptpastor, unser Team vor Ort, die haben das rausgefunden und dann wurden insgesamt 11.000, 12.000 kleine Pakete gepackt und den Menschen an dem Bahnhof hingebracht und die Menschen dort vor Ort versorgt. In Ungarn selber, aber auch schon in Rumänien, bin ich dann Menschen begegnet und das waren prägende Momente. Eines dieser Momente für mich, der wirklich extrem prägend war. Dort war eine Gruppe von 21 Personen, das waren Mütter mit autistischen Kindern. Und das war in der gleichen Zeit, als die, in der ich selber dann in diesem Willkommenszentrum war. Und ich habe diese Familien mitbekommen und dann haben wir irgendwann uns zusammengesetzt. Wir haben gemeinsam Kaffee getrunken mit dem Besetzer. Wir haben angefangen zu reden über die Erlebnisse. Und irgendwann kam die Maria, eine Mutter, und hat gesagt, ich möchte, dass du mich interviewst. Ich möchte, dass meine Geschichte gehört wird. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben dann ausgemacht, heute Abend treffen wir uns im Interview. Ich habe meine Kamera aufgebaut, alles fertig gemacht. Und dann hat es ungefähr 30 Sekunden gedauert, bis wir beide geweint haben, weil einfach diese Stimmung so intensiv war. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt, dass sie aus dem Osten der Ukraine stammt, dass sie schon mal alles das erlebt hat. Ihr Haus wurde zerstört, sie ist geflohen mit ihrem Kind, sie ist dann nach Odessa geflohen und jetzt hat sie den Krieg wieder erfahren. Die gleichen Gefühle, die gleiche Angst, die ganz tief sitzt. Und dann haben die zusammen entschieden und gesagt, wir müssen hier raus, wir müssen weg, wir ertragen das nicht mehr und sind dann weiter geflohen. Die waren in eines der Vororte in Odessa, das war ein Gebiet, das für sie extrem unsicher war und sind dann weiter geflohen. Und ich habe dieses Interview sehr intensiv erlebt, weil wir einfach ständig das unterbrochen haben, gemeinsam dort gesessen haben. Dann haben wir uns Geschichten erzählt von unseren Eltern, von unseren Erlebnissen und haben angefangen, uns kennenzulernen. Und das war extrem intensiv. Ich habe extrem gefühlt, was das mit einem Menschen macht, welches Leid, welche Ängste, welche Trauma in diesen Menschen hervorkommen. In dieser Zeit hinein kam es dann, dass die internationale Vineyard-Familie angefangen hat, gesagt haben, hey, wir wollen helfen. Was können wir machen? Und eines der Anfragen war ein Interview, ein Radiointerview live aus Südafrika. Ich habe dann auch wieder meine Technik aufgebaut, habe dieses Interview geführt mit einer super netten Dame, die hat auch tolle Fragen gestellt. Und dann hat sie ganz am Schluss eine Frage gestellt, die für mich, ich konnte die Frage sofort beantworten, weil ich mich mit dem Thema beschäftige, aber die bei mir richtig hängen geblieben ist. Ja, so muss ich das vorstellen. Wir haben ein Interview, es sind Fragen normal. Wie geht es dir? Was macht das mit dir? Was macht das mit den Menschen? Was passiert dort in der Ukraine, was macht die Vineyard dort, wie wird geholfen? Und dann kommt am Schluss diese Frage, wir stellen uns hier alle diese Frage, sagt die Moderatorin, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott zu, dass unschuldige Menschen leiden? Ich habe dann eine theologische Antwort gegeben, da ich sehr viel mit Muslimen zum Beispiel online auch diskutiere, war das für mich nicht so schwer, die theologische Antwort zu geben. Und ich habe aber danach gemerkt, wie diese Frage in mir gesessen hat. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dort am Sonntag predige und gehe in der Gemeinde. Und ich bin dann genau dieser Frage nachgegangen. Warum lässt Gott das eigentlich zu? Oder was bedeutet das, dieses Leiden? Warum ist Leid ein Teil von dieser Geschichte? Es gibt ja für uns dort eine Seite. Ich meine, wenn wir uns wirklich anschauen, was Jesus ausmacht, dann gibt es auch diese Seite, wo wir sagen, mit Jesus können wir Mauern überspringen zum Beispiel. Das habe ich in meiner Sonntagsschule gelernt. Das waren diese, Jesus ist mein Retter. Jesus ist derjenige, der mir Kraft gibt. Wenn du ein Problem hast, geh zu Jesus, der löst deine Probleme. Da gibt es eine Seite, die wir auch wollen als Kinder. Wir fühlen uns ja als Kinder Gottes. Deshalb glauben wir, deshalb kommen wir in die Gemeinde. Wir haben diese Seite, dass Jesus unser Retter ist. Auch auf die Ewigkeit bezogen, aber nicht nur. Wir wollen ja auch hier Erlösung von vielen Dingen. Wir kommen mit unseren Problemen zu ihm. Wenn wir Krankheiten haben, kommen wir zu ihm. Und wir glauben an Heilung. Wir glauben, dass Jesus reinwirkt in unsere Welt. Wir glauben, dass es diese Seite gibt, die wirklich Errettung ist. Dass es eine Seite, die wir wollen als Menschen. Und trotzdem gibt es davon eine andere Seite. Es gibt diese Seite, die eigentlich den Weg dahin darstellt. Denn wie hat Jesus überwunden? Warum können wir zu Jesus kommen und ihn bitten, uns zu helfen? Warum können wir mit unseren Wunden, mit unserem Schmerz, mit denen, das, was diese Welt mit uns macht, zu Jesus kommen? Das hat eine Geschichte. Das kommt nicht einfach von irgendwoher. Das ist nicht einfach eine Wunderwaffe Gottes, dass wir auf einmal hingehen können und sagen, hilf uns in unserem Leid. Leid ist Teil der Geschichte, die Errettung bringt. Leid ist auch eine Geschichte, die uns als Menschen tief berührt. Und die Frage, warum lässt Gott das zu, finde ich, ist eine echt berechtigte Frage. Nun, ich kann nicht behaupten, dass ich diese Frage hier heute beantworten kann. Und ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht hingehen und sagen können am Ende, oh, ich habe das Problem Leid in dieser Welt und Gott gelöst. Aber ich glaube, dass ich Gedanken dazu geben kann und dass in diesen Gedanken, die ich dazu geben kann, wir vielleicht etwas mehr von dem verstehen oder wieder neu verstehen, was eigentlich die Geschichte von uns mit Gott ausmacht. Warum lässt Gott Leid zu? Gott hat uns geschaffen mit einem freien Willen. Wenn wir zurückgehen auf die Geschichte der Schöpfung, dann finden wir das dort. Wir sind geschaffen im Bild Gottes. Und geschaffen sein im Bild Gottes bedeutet, dass wir einen freien Willen haben. Deshalb gab es auch diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es musste eine Möglichkeit geben für den Menschen, dass wir wählen können. Und dort kam die große Versuchung. Die Schlange in dieser Geschichte, die dort erzählt wird, kommt und Sie versucht den Menschen und sie macht das auch mit einem Satz, ihr werdet sein wie Gott. Das ist eines der Schlüssel, in dem das Adam und Eva am Ende sagen, ja, wir gehen hin und wir glauben Gott nicht. Wir glauben nicht, dass Gott das Gute für uns hat, sondern wir glauben, dass sich Gott etwas für uns versteckt, dass etwas da ist, dass es sich lohnt, Gott nicht zu gehorchen, sein Wort zu brechen, das er gegeben hat, sein Gesetz dort. Esst nicht von diesem Baum, sonst werdet ihr sterben. Das anzunehmen und abzulehnen und dann zu sagen, doch, wir gehen hin und wir essen von dieser Frucht. Und diese Versuchung zu sein wie Gott ist die Versuchung, die wir gerade erfahren. Das ist ein freier Wille von Menschen. Ein Mensch wie Putin zum Beispiel, der wie Gott sein will, der mit Gut und Böse spielt, der mit Leben und mit Tod spielt, begegnet uns dort drin in dem Leid anderer Menschen. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen das sein in unserem eigenen Leben. Wir wollen das sein in unserer Gesellschaft. Wir wollen das sein in dieser Welt. Wir, ich sage einfach mal wir als Menschheit. Das sind natürlich unterschiedliche Grade und unterschiedliche Herausforderungen, denen wir uns stellen. Aber das gehört dazu. Und dann tun Menschen anderen Menschen etwas an. Wir finden das sofort in der Geschichte der ersten Menschen. Kain erschlägt Abel und das Blut seines Bruders schreit aus der Erde zum Himmel. Und dann erfahren wir, dass Leid etwas ist, das unbedingt mit uns als Menschen verbunden ist. Wenn wir von Gott abgefallen sind, ist das etwas, das wir nicht abschütteln können. Und hier auf einmal kommt Gottes Antwort und wir finden Gottes Antwort von Anfang an erzählt in dem Alten Testament. Wir finden die Prophetien dorthin, dass da etwas passieren wird, dass ein, im Englischen sagt man ein Game Changer, etwas, das die Realität verändert, dass etwas verheißen ist, das die Realität von uns verändern wird. Das fängt an, 1. Mose 3,15, dort verheißt Gott schon, dass der Same der Frau kommen wird und den Kopf der Schlange zertreten wird. Und das geht weiter, wenn wir Passagen lesen, wie zum Beispiel Psalm 22, da erfahren wir auf einmal, dass die Lösung von unserem Leid und der Frage, warum lässt Gott das zu, dass dort eine andere Lösung auf dem Weg ist, dass Leid auf einmal Teil des Weges wird, um uns zu erlösen. Psalm 22 ist eigentlich eines der stärksten messianischen Psalmen, die wir haben, wo die Kreuzigung so genau beschrieben wird. Und dort wird beschrieben, dass jemand seine Füße durchstoßen wird und seine Hände werden durchstoßen, dass er zerbrochen wird, dass etwas auf ihn zukommt an Hass, an Gewalt, dass er zerschmettert wird, dass er stirbt. Das Gleiche erfahren wir dann in Jesaja 53, auch dort spielt Leid ein Teil dessen, was eine Antwort ist. Durch seine Striemen sind wir geheilt, durch sein Leiden werden wir geheilt. Er gibt sich selber hin, unschuldig gibt er sich uns hin. wenn man das liest, Jesaja 53, ich empfehle es jedem heute mal zu machen. Wir sind an dem Psalmsonntag. Das ist direkt auch der Weg hin zu Ostern, zu den Momenten, wo das tatsächlich passiert. Dort ist die Antwort nicht ein strahlender Held tritt auf, kein Batman, kein Superman, keiner, der kommt und den Bösen zerschlägt durch unglaubliche Gewalt. Dort kommt Gott nicht in seiner Allmacht und löst das Problem, sondern Gott wird Teil dessen, das, was wir erfahren. Und das ist eigentlich die Geschichte, die uns Passagen wie Psalm 22 oder Jesaja 53 erzählen. Was ist denn Gottes Antwort auf unser Leid? Warum ist diese Antwort so unglaublich eigentlich? Und doch, wenn wir sie glauben, ist es unsere Erlösung. Weil Gott selber leidet. Gott selber kommt und nimmt eine menschliche Natur an. In der einen Person Jesus ist eine vollkommene Göttlichkeit, eine göttliche Natur. Gott nimmt eine menschliche Natur an. Und das ist der zweite Teil, das ist die zweite Natur in Jesus Christus, ist dort ein kompletter Mensch, so wie du und ich. Es gibt keinen Unterschied. Jesus ist nicht anders Mensch als wir. Der ist nicht Superman. Der ist nicht anders als wir. Er erfährt die Welt, er erfühlt die Welt, er hört die Welt, er spürt die Welt, genauso wie wir. Und doch komplett anders, weil in ihm ist die Fülle Gottes in seinem Körper präsent. Ja, da gibt es die göttliche Natur. Aber wir dürfen nicht vergessen, dort gibt es die menschliche Natur. Dort gibt es diesen Moment im Garten Gethsemane, diese Intensität, in der Jesus schon dort weiß und erfährt, was es bedeuten wird, zu leiden. Was ist Gottes Antwort auf unser Leid? Es ist, dass Gott selber leidet. Dass Gott selber kommt in diese Welt, die so ist, wie sie ist, voller Ungerechtigkeit, voller Schmerz, voller Tod, voller Gewalt, davon voll, dass andere erdrücken und erschlagen und niedermachen. Und Gott kommt hinein in diese Welt, nicht als Mächtiger, nicht als jemand, der das Schwert in der Hand hat, der Macht ausübt aus dieser Welt heraus, weil keine Macht dieser Welt kann Erlösung bringen. Immer dann, wenn wir glauben, dass wir Macht in die Hand nehmen, passiert es, dass wir der Versuchung fallen und wie Gott sein wollen. Und das funktioniert mit uns Menschen einfach nicht. Aber wenn Gott kommt in diese Welt und Mensch wird und ein Mensch wird so wie du und ich und diesen Weg läuft, dann wird er Teil dessen, was uns ausmacht. Und deshalb ist das der große Unterschied. Es gibt da ein theologisches Konzept, das sagt, dass Jesus das rettet, was er erfahren, was er durchgemacht hat, was er erlebt hat. Deshalb rettet Jesus uns in unserer Leid, weil er selber diesen Weg gegangen ist. Er wurde selber verraten. Er wurde selber gefangen genommen. Er wurde selber gefoltert. Er wurde selber ermordet. Er hat das alles angenommen für uns. Er hat Leid erfahren für uns. Er wurde Teil dessen, was uns eigentlich zu dieser Frage bringt. Wie kann Gott das zulassen? Gott lässt es zu, weil er uns geschaffen hat in seinem Bild. Weil wir einen freien Willen haben, lässt Gott das zu. Aber Gott wird dann Teil der Geschichte. Und dann sagt Gott zu uns, ich weiß. Wisst ihr, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir einen anderen Gott hätten, dann könnte Gott sagen, in meiner Allwissenheit, ich bin Gott, ich bin allmächtig, ich bin allwissend, ich weiß, was Leid ist. Aber wir haben so einen Gott nicht. Wir haben einen Gott, der tatsächlich selber gelitten hat. Ich weiß, heißt bei ihm, ich weiß, weil ich es erfahren habe, weil ich es erlebt habe in meinem eigenen Leib. Erlebt. Das ist doch ein Sprichwort, was wir haben. Das hat jemand am eigenen Leib erfahren. Das hat Gott an seinem eigenen Leib erfahren. Entschuldigung. Und das ist die Geschichte, die, an der wir wirklich am Ende sehen können, was Gott für uns tatsächlich gemacht hat. Und wenn dann Gott sagt, dass es mir nicht egal ist, wenn Gott sagt, hey, ich gehe da nicht drüber hinweg. Euer Leid ist für mich keine Theorie. Ich komme da nicht und tröste euch oberflächlich. Wir wissen, dass er das nicht macht, weil er es selber wieder erfahren hat. deshalb kann Gott sagen, es macht mir etwas aus. Ich verstehe dich in deinem Leid. Es ist ein Trost, wenn wir beten, wenn wir jemanden begegnen, der tatsächlich traumatisiert ist, der schockiert ist, der etwas erlebt hat, das fast unglaublich ist, können wir in Gebet ihn vor Gottes Thron bringen, weil Gott es erfahren hat. Und aus dem heraus hat Gott agiert. Aus dem heraus passiert das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem, dass Gott das rettet, was er erfahren hat. Jesus ist unser Retter. Jesus hat es erfahren. Errettung aus Leid, Leid aus Trauma, aus dem, was uns schockiert hat, passiert durch die Heilung in uns. Wisst ihr, das ist dieses alte Wort, das ich noch kenne aus meiner Kindheit. Jesus ist der Heiland. Es ist ein wunderbares Wort. Dort ist etwas drin, dort ist eine Geschichte dahinter, die so umfassend ist, weil er tatsächlich heilt. Weil das ist der Grund, warum er gekommen ist. Warum hat er denn gelitten? Weil das, was dort passiert ist, in dem Garten Eden, dort, wo der Bruch kam, dort sind die großen Beziehungen kaputt gegangen. Dort ist die Beziehung zu Gott, dem Vater, zerstört worden. Dort ist die Beziehung zueinander zerstört worden. Wir sehen das sofort in der Beziehung von Adam und Eva. Wir erfahren das sofort dort drin, dass etwas gestört ist. Wir erfahren das, wenn Gott die Konsequenzen erklärt von dem Fall des Menschen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau zerstört ist. Wir erfahren das bei Kain und Abel und dann lesen wir die Geschichte. Und wenn wir das Alte Testament lesen wir, wie Menschen sich gegenseitig anfallen, wie sie sich Leid zufügen. Die Beziehung untereinander ist zerbrochen, die Beziehung zur Schöpfung ist zerbrochen. Gott erklärt das Adam aufgrund von dir, weil du nicht gehorcht hast. Ich habe dir gesagt, du sollst von dieser Frucht nicht essen. Aufgrund dessen ist der Acker verflucht. Wir schauen auf eine Welt, die unter Fluch ist. Und in das hinein kommt Christus. Um was zu tun? Um zu heilen. Wir können zu ihm gehen, weil er ist unser Heiland. In ihm ist tatsächlich die Kraft, die wir brauchen, um Menschen zu begegnen, die Leid erfahren haben, oder uns zu begegnen, die wir Leid erfahren haben. Denn er heilt uns und er heilt unseren Nächsten. Die Antwort ist tatsächlich in dem, was er gemacht hat. Leid gehört zum Teil der Geschichte, zum Teil des Heilsplans Gottes. Auch das ist ein wunderbares Wort. Es ist ein Heilsplan. Darum geht es, Jesus. Darum kam er, um zu heilen, was zerstört wurde und um zu heilen, was wir konstant untereinander zerstören. Wir tun das oft in den kleinen Beziehungen, die wir haben, in den Beziehungen, die wir untereinander haben. Aber wir tun das leider, leider auch als Menschen, wir Menschen tun das leider auch auf der großen Bühne dieser Welt mit schrecklichem Ausmaß. Und doch ist die Antwort Jesus Christus. Dort ist das, was wir finden. Dort ist der Teil, wo Himmel und Erde sich treffen. In uns. Und das ist die andere Geschichte, die wir verstehen. Oder wenn wir sie verstehen, uns wieder erinnern sollten. Im Paradies, das war der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Dort gab es diesen Ort, wo Mensch und Gott Gemeinschaft hatten. Und dann wurde das zerstört durch den Ungehorsam des Menschen. Und dann kam der Tempel. Dort kam der neue Anlauf Gottes zu sagen, hier ist ein neuer Ort. Von der Stiftshütte rübergehend in den Tempel kommt Gottes Gegenwart. Hier ist wieder, wo Gott den Menschen begegnet, wo Gott mit uns ist. Die Verheißung, Gott ist mit uns. Und dann auch das wurde zerstört. Auch dort hat sich gezeigt, dass Israel nicht gehorsam sein kann, weil es aus uns heraus nicht möglich ist. Wir sind gebrochen in uns, in einer gefallenen Natur gefangen. Und dann kommt die endgültige Antwort. Christus ist wieder der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Am Kreuz wird Jesus gekrönt als der König eines Reiches, wo Gott wieder den Menschen begegnet. Und wie passiert das? Es passiert tatsächlich in uns. Wir sind der neue Tempel, wo Gott uns begegnet. Und wenn wir Menschen begegnen im Leid, können wir die Tür aufmachen in diesen Raum, wo Gott den Menschen begegnet, wo Heilung ist, wo Gottes Geist kommt und heilt und berührt und tröstet. Und das ist eine Antwort, die ich habe. Es ist keine komplette Antwort, aber es ist eine Antwort. Leid ist ein Weg dahin gewesen, dass der Heilsplan Gottes uns tröstet, uns Ewigkeit bringt und uns auch. Und das ist am Ende etwas, das wir auch wissen und nicht vergessen dürfen. uns eine Tür aufmacht auf ein Reich, das kommen wird, wo alle Tränen abgewischt werden, wo das Leid geheilt wird, wo eine Vollkommenheit da ist, die wir einmal hatten und verloren haben, nach der wir uns sehnen, wo Gerechtigkeit in seiner Fülle da ist, wo Friede vollendet ist. Wir warten auf den Tag, dass Jesus wiederkommt, um diese Welt zu heilen von dem, was wir uns gegenseitig antun. Ich möchte diese Predigt mit einem Bibelvers abschließen, den ich gerade jetzt unglaublich stark finde. Es ist, Paulus schreibt das, und das sind Worte, die sind ungemein tief und wahr ohne Ende. Das ist in Römer 8, 38. Dort steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, und egal was auf uns dazukommt als Menschen, weder Engel noch Gewalten, weder die übernatürliche noch die natürliche Welt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die wir in Christus Jesus haben, unseren Herrn. Nichts Übernatürliches, aber auch nichts Natürliches kann uns scheiden von der Liebe, die wir in Gott haben. Das ist mein Gebet und das ist, was ich euch auf den Weg gebe für diesen Tag. Lasst uns hineingehen in das Heil, das wir in Christus haben. Amen.